Nochmal herzlich willkommen an alle, die heute da sind. Schön, dass es wirklich so viele sind, dass wir sogar auf einen unüblichen Raum ausweichen mussten hier und dass so viele Freude daran hatten, an der Taufe von den heutigen Täuflingen teilzuhaben. Alexander, Simon und Jasmin. Ja, zu Beginn noch ein paar Worte, denn ich weiß jetzt, ich kenne nicht mal alle Gesichter, die hier vor mir sitzen. Und vielleicht ist ja doch auch der ein oder andere Gast da, für den der Gedanke noch etwas ungewöhnlich oder sogar seltsam ist, dass sich hier heute drei erwachsene Menschen taufen lassen werden. Darum dazu ein paar wenige Worte zum einen. Also wie kommen wir darauf und wie kommen diese drei darauf, das als Erwachsene tun zu wollen? Und der Grund dafür, natürlich die Taufe, wir finden sie in der Bibel. Und eben in der Bibel lassen sich auch nur erwachsene Menschen taufen, und zwar immer aus einem bestimmten Grund. Und zwar, weil sie etwas Bestimmtes damit zum Ausdruck bringen wollen. Und dazu als Beispiel eine kurze Geschichte aus der Bibel, nämlich aus Apostelgeschichte 16. Dort ist der Apostel Paulus im Gefängnis und Gott tut ein Wunder, das gerade seinen Gefängniswärter sehr erschreckt. Und dann lesen wir Folgendes an dieser Stelle in der Bibel. Und er, das ist jener Gefängniswärter, führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Ja, das eine Geschichte aus der Bibel, wo sich jemand taufen lässt, sogar mit seiner ganzen Familie, aber er kann bekennen, dass alle gläubig geworden sind. Und so wie dieser Kerkermeister haben auch diese drei eben das Gleiche erlebt wie er. Ja, sie haben erfahren wie er, dass sie vor Gott Sünder sind, dass sie gerettet werden müssen. So wie er gefragt hat, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Aber sie durften dann auch hören und glauben wie er, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und so auch diese drei. Und so auch die Taufe, sie wollen dadurch heute bekennen, erstens, dass sie das erkannt haben, dass sie Sünder sind und schuldig vor Gott, aber auch, dass sie durch den Glauben an Jesus Christus von dieser Schuld gereinigt wurden und dass sie nun eben, dass dieses alte Leben, das fern von Gott war und gegen Gott war, dass das vorbei ist, dass das gestorben ist und das wird später eben das Untertauchen symbolisieren. Deshalb geschieht das auch in der Bibel und auch heute wirklich durch ein Untertauchen. Und ebenso wollen sie bekennen, dass sie nun ein neues Leben führen wollen, ein Leben mit und für Gott. Und das symbolisiert dann später eben das Auftauchen, ja, dass sie nun in einem neuen Leben wandeln. Und das wollen sie öffentlich bekennen, so war das auch gedacht mit der Taufe. Und ja, schön, dass so viele heute daran teilhaben wollen. Ein paar Worte noch zum Ablauf. Gleich als nächstes werden diese drei euch die Geschichte erzählen, wie sie zu diesem Glauben gekommen sind und zu diesem Punkt, dass sie heute öffentlich dieses Bekenntnis geben wollen. Dann werden wir ein Lied gemeinsam singen, dann auf die Predigt hören, noch einen Liedvortrag hören und dann kommt auch schon die Fahrt zum See. Dazu werden dann noch einige Informationen folgen. Dort wird dann die Taufe stattfinden und im Anschluss wird auch dort noch ein gemeinsames Essen stattfinden. Ja, und nun möchte ich noch einmal beten und dann darf auch schon der Simon nach vorne kommen. Und ich möchte euch bitten, dafür aufzustehen, falls möglich. Ja, großer Gott, wir sind sehr dankbar über drei Menschen, die heute neu bekennen wollen, dass sie dich, den wahren Gott, sowohl als ihren Schöpfer und Herrn, als auch als ihren Erlöser und Retter kennengelernt haben und dir mit ihrem Leben folgen wollen. Ich möchte dich bitten, diesen Tag zu segnen, dass alles gut ablaufen darf, dass du aber auch ihnen jetzt Freimut gibst zu reden und auch uns geöffnete Herzen, um auch zu uns sprechen zu lassen, was in ihrem Leben geschehen ist und auch später dann die Predigt. Ich bitte dich, diesen Tag und diese Zeit zu segnen. Amen. Ja, dann darf der Simon nach vorne kommen.
Ich möchte euch auch von meiner Seite recht herzlich begrüßen. Ich bin der Simon, wie der Felix schon gesagt hat. Und ich will euch jetzt mitteilen, was Gott in meinem Leben bewegt hat und wie ich sein Kind geworden bin. Ich fange chronologisch von meiner Kindheit an bis jetzt und ich hoffe, ich kann ein Zeugnis ablegen. Ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen und also zumindest soweit ich mich zurückerinnern kann, weiß ich von der katholischen Kirche, wo meine Eltern damals hingegangen sind, nicht mehr viel. Ich bin katholisch getauft, aber das hatte eigentlich keinen Einfluss auf mein Leben, weil ich einfach noch viel zu jung war. Weil ich eben in einer gläubigen Familie aufgewachsen bin, wusste ich immer, dass es Gott gibt. Wir haben Familienandachten gemacht und wir haben, würde ich sagen, viel über Gott erfahren, ob es durch Kinderbücher war, Sonntagsschule und alles. Und eben gerade durch solche Sachen durfte ich auch den Einfluss von Gott auf mein Leben spüren. Und da habe ich eine kleine Anekdote mitgebracht, wie deutlich wird, dass schon in jungen Jahren Gott an meinem Leben gewirkt hat. Und zwar, wo ich in der Grundschule war, da habe ich meiner Mutter 50 Euro entwendet aus dem Geldbeutel. Für einen Grundschüler war das viel Geld. Und dann bin ich damit in die Schule gegangen und habe meinen Kumpels aus der Schule was vom Bäcker spendiert. Und da hat es natürlich nicht lange gedauert, bis meine Klassenkameraden das dann ihren Eltern erzählt haben. Und eine Mutter hat dann bei meiner Mutter angerufen, hat gemeint, ob das denn Absicht gewesen sei, dass ich so viel Geld mit in die Schule genommen hätte. Und hat sie natürlich gesagt, nee, also war nicht geplant und hat mich daraufhin zur Rede gestellt. Und ich habe das immer abgestritten. Und wie Gott halt so ist, kam genau in dem Moment mein großer Bruder ins Zimmer, wo ich mit meiner Mutter geredet habe, mit dem Restgeld in der Bäckertüte drin. Es waren noch ungefähr 35 Euro. Und da wurde ich, glaube ich, das erste Mal meiner Lüge überführt. Und also lässt sich Gott nicht mehr leugnen. Ansonsten ist bis zu meinem Jugendalter, ich würde sagen, nicht viel Spektakuläres passiert, was mein Leben geprägt hat. Ich bin behütet aufgewachsen. Ich habe, denke ich, gute Moralvorstellungen beigebracht bekommen. Und so ging es ungefähr, bis ich in die 10. Klasse kam. Und unsere Gemeinde, die zum großen Teil jetzt auch heute hier ist, relativ am Back oder klein war noch, gab es in meinem Alter wenig Leute oder wenig gläubige Freunde, mit denen ich hätte Zeit verbringen können. Und wenn es welche gegeben hätte, dann war das meistens dann durch die Zeit, durch Hobbys oder andere Dinge halt begrenzt, dass ich Lust gehabt hätte, was mit denen zu machen. Und so kam es halt, dass ich dann viel Zeit mit Ungläubigen verbracht habe, also viel Zeit draußen und halt gottlosen Tätigkeiten nachgegangen bin. Und trotzdem, weil ich durch meine Familie und auch durch die Gemeinde die richtigen Moralvorstellungen bekommen habe und auch gelernt habe, was Gott von Menschen erwartet, von einem Christen erwartet, habe ich Gott öffentlich bekannt, aber ich habe nicht nach seinen Maßstaben gelebt. Also ich habe zum Beispiel mit Rauchen angefangen in der Zeit und allgemein war ich viel draußen. Oft war es dann so, dass ich Samstagabend halt relativ spät noch unterwegs war, auch wenn ich nie wirklich feiern gegangen bin, aber wir waren dann einfach abends bis 2, 3 nachts einfach draußen. Mein Leben war viel von Autofahren geprägt, also wer mich kennt, weiß es auch und ist bis heute teilweise noch so, aber wird langsam besser. Wenn man dann halt spät ins Bett geht, hat man demnach am nächsten Tag nicht mehr so die Motivation, mit 4 Stunden Schlaf aufzustehen und dann in den Gottesdienst zu kommen. Und so kam es, dass ich mich immer weiter von Gott distanziert habe und auch von der Gemeinschaft mit ihm. Und dazu möchte ich mal einen Bibelvers vorlesen. Da steht in Epheser 2, Vers 3. Da steht, weil der spiegelt relativ wider, wie ich damals gelebt habe. Den lese ich vor, Epheser 2, Vers 3. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Auch wenn in dem Bibelvers ungläubige Menschen beschrieben werden, war es doch so, dass ich so gelebt habe. Aber wie es oft so ist, gebraucht Gott Umstände, um uns Menschen zu verändern. Und so war es auch bei mir. In der Zeit habe ich einfach Kontakt mit einem Mädchen gehabt. Und auch wenn daraus nichts geworden ist, Gott sei Dank, habe ich dadurch einiges lernen dürfen. Und zwar Gottes Souveränität durfte ich kennenlernen. Weil ich habe, wie ich vorher schon erwähnt habe, viele, Glaubensgrundsätze durch die Gemeinde gelernt und ich wusste, okay, wenn ich eine Frau kennenlernen will, dann muss das nach den Maßstäben Gottes passieren. Also ich denke, für viele ist das schwierig vorzustellen, wie man so leben kann wie ich, aber trotzdem den Wille Gottes tun will und das ist mir bis heute auch ein Rätsel, aber ja, hatte Gott alles in der Hand und ich habe halt darunter gelernt, dass es wichtig ist, dass die Frau, die man kennenlernt, die gleichen Glaubensgrundsätze hat und wer in meiner Gemeinde aufgewachsen ist, der weiß, dass eigentlich eins der wichtigsten Dinge ist, dass wir anerkennen, dass Gott souverän ist in dem, was er tut und wie er Menschen errettet. Und das bedeutet für einen Christen, dass er eigentlich, dass er viel zu schlecht ist, um sich selber aus diesem Dreck rauszuziehen, aus dem Dreck der Sünde. Und dass das allein Jesus ist, der den Menschen rettet und dass wir nichts dazu tun können oder von uns aus eine Leistung bringen, damit wir dieses Geschenk verdient haben, das kein Mensch verdient hat. Und genauso wenig liegt es an uns Menschen, dass wir dieses Geschenk, was wir von Gott bekommen haben, dass wir das bewahren können. Und das wurde mir in der Zeit sehr wichtig, weil es sehr viele Bibelstellen gibt, wo das da hervorgeht und die haben mich immer motiviert, bei Gott dran zu bleiben und weiter nach seinem Willen zu fragen. Und das war dann auch mit ein Grund, weswegen sich der Kontakt dann im Sand verlaufen hat. Genau. Aber gerade dieses Thema Souveränität Gottes hat mich nachhaltig verändert, erbaut und zurechtgewiesen, wie jetzt zum Beispiel durch den Römerbrief Kapitel 8, Vers 5 bis 8. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Geistes ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Das war, gerade dieser Vers ist auch wieder so eine Zurechtweisung dann von Gott. Und durch den Römerbrief, da lernen wir viel, wie Gott ist und wie souverän er ist und wie sündig wir Menschen sind. Und das hat mich dazu bewegt, mehr danach zu schauen, was Gott für mich getan hat und nicht, was ich tun kann, sondern dass die ganzen Sachen, die hier auch beschrieben sind, dieses Trachten nach dem Fleisch, dass das ich bin, aber dass Gott mich da herausgezogen hat. Das hat mich immer wieder ermutigt und erbaut. Und ja, es hat natürlich, also dieses die ganzen Bibelverse haben leider nicht ausgereicht, um mich wieder auf den geraden Weg zu bringen. Und so hat Gott weiter seine Mittel benutzt, um mich zurechtzuweisen. Und da möchte ich auch noch mal eine kleine Geschichte erzählen. So klein war die eigentlich gar nicht, wenn man es nachhinein betrachtet. Und zwar habe ich ja vorher schon erwähnt, dass ich sehr gern mit Autos mich beschäftigt habe. Und so kam es, dass ich dann, wo ich 2019 ausgelernt bin und ein paar Monate gutes Geld verdient habe, da habe ich mir dann so einen Jahreswagen gekauft, finanziert. Und das war nicht günstig. Und natürlich, weil ich Autos mag, hatte es auch nicht wenig Leistung. Und an dem Tag, wo ich das dann mit meinem besten Kumpel abgeholt habe, mit dem ich zu der Zeit sehr, sehr viel gemacht habe und weswegen ich dann auch oft nicht in Gottesdienst gekommen bin, zu der Zeit so gut wie gar nicht, kam es dann, dass ich den mitgenommen habe zu der Abholung von dem Auto. Und weil, wie ihr vorher schon hören konntet, habe ich auch gern anderen Leuten was zurückgegeben oder geschenkt, so wie in der Grundschule vom Bäcker. Und dann sind wir nach Hause gefahren und nach 3 Stunden habe ich gesagt, komm, fahr du doch mal, dir macht's ja auch Spaß. Und dann hat es keine halbe Stunde gedauert und er hat das Auto in den Graben gesenkt mit 100 km/h und es hat einen wirtschaftlichen Totalschaden. Und ich meine, Wir hätten da auch sterben können, auch wenn wir, ich hatte hier an der Backe einen kleinen Kratzer vom Airbag, aber das war's, sonst war gar nichts an uns. Und das war einfach so eine Bewahrung, wo ich deswegen aber dann auch in Tränen ausgebrochen bin, als ich am Tag danach mit meinen Eltern geredet habe, die das übrigens nicht wussten, dass ich das gekauft hatte. Genau, und das war einfach wieder so eine Zurechtweisung von Gott, wo er gesagt hat, du mein Freund, wenn ich will, dann kann dein Leben direkt zu Ende sein. Und ja, manchmal verstehen wir nicht, für was die Sachen gut sind, aber für mich war es in dem Moment einfach so eine Zurechtweisung, ja, dass ich machen kann, was ich will, aber wenn Gott einen anderen Plan mit mir hat, dann kann der meine Pläne durchkreuzen, wie ich es will. Und natürlich ist auch dadurch nicht direkt die Veränderung eingetreten, aber ich meine, irgendwann um den Dreh rum muss es dann gewesen sein, dass ich ja mit meinem jetzigen Schwager Felix, der mit mir immer das Gespräch gesucht hat und eigentlich nicht abgelassen hat davon, ja, für mich zu beten. Und da habe ich mit ihm geredet und der meint so, ja, du musst umkehren und komm, ich muss mich wieder der Gemeinde anschließen. Und habe ich gesagt, ich würde es gern tun, aber ich weiß nicht wie. Und da hat er mir dann gesagt, dass du selber deine Sünden nicht loswerden kannst oder du kannst nichts dafür tun oder den Kampf, den du führst gegen das, was du nicht tun willst, das kannst du nicht allein bewältigen. Und er hat mir dann einen Ratschlag gegeben, dass ich jeden Abend, bevor ich schlafen gehen soll, Buße tun soll, zu Gott reden soll und ihm meine Sünden bekennen soll und ihn bitten soll, dass er mir hilft, gerade zum Beispiel wie das mit dem Rauchen oder so dann zu lassen. Und genau. Und ja, trotzdem, also natürlich, die Veränderung, die kommt nicht auf einmal. Und da war es dann so, dass ich dann, okay, wusste, ich muss mich ändern, aber ich habe mehr so den Druck verspürt, dass ich mich ändern muss. Aber das Wie oder so war zwar nicht mehr so unklar, aber so, das war einfach noch ein langer Weg bis dahin. Aber ich habe das dann getan und ich habe gemerkt, wie Veränderung kommt. Und genau. Und da hat einfach dann Gott mit seiner Liebe reagiert. Und genau, da möchte ich mal eine Bibelstelle vorlesen. Das ist Epheser 2, Vers 4 bis 10. Da kommt auch die Liebe Gottes zum Ausdruck. Und zwar Vers 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist das, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also, Gott hat nicht durch diese Verse zu mir reagiert oder halt gesprochen, aber in der Zeit öfters halt durch solche Textpassagen und wo ich dann einfach oft einfach so in Tränen ausgebrochen bin, weil ich einfach gesehen habe, okay, ich muss den Kampf nicht alleine führen und den Kampf mit der Sünde, sondern dass ich jemand habe, der alles für mich vollbracht hat und ja, dass es Gottes Gabe ist und dass es nicht mein Dazutun ist, ja, heiliger zu leben. Und genau. Und ja, so hat mich der Herr durch tägliche Buße und Gebet befähigt, immer mehr nach ihm zu leben. Und genau in der Zeit durfte ich dann auch meine Frau kennenlernen. Und ja, die war mir eine große Inspiration und auch hat die mir sehr geholfen, in der Heiligung zu wachsen. Und sie hat sich selber vor 2 Jahren taufen lassen, was für mich auch ja, eine sehr große Inspiration war. Und genau, deswegen bin ich auch heute hier, um mich taufen zu lassen. Nicht wegen ihr, sondern weil es mir ein Anliegen ist. Und ja, hätte ich mich vielleicht damals taufen lassen oder auch wo ich mir schon vor 2 Jahren mal überlegt habe oder vor 3 Jahren, dann wäre das mehr unter dem Druck passiert. Ich hätte so den Druck verspürt, mich taufen lassen zu müssen. Und jetzt weiß ich einfach, dass es die Liebe Gottes ist, die in mir wirkt und durch mich wirkt und dass es mir aus Liebe zu Gott ein Anliegen ist, mich taufen zu lassen. Und deswegen mache ich das heute. Und bin dankbar, dass ihr alle gekommen seid. Und jetzt lese ich noch 2 Teile aus dem Titusbrief vor. die nochmal so widerspiegeln. Einmal mein, wie ich gelebt habe, dann die Züchtigung und auch dann einfach dann die Liebe Gottes. Und zwar Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Und wer mein Zeugnis jetzt gerade verfolgt hat, weiß, okay, die Zucht, die Gott an mir geleistet hat, die war auf jeden Fall vorhanden. Und jetzt lese ich Vers 13 und 14, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Und ja, das möchte ich auch durch meine Taufe bekennen. Ich möchte bekennen, dass Jesus in meinem Leben die Veränderung ist und dass die Veränderung stattgefunden hat und hoffe, dass er mich auch weiterhin befähigt, zu wachsen in der Heiligung. Und ja, ich kann für mich ein Anliegen, dass auch die, wo hier sind und noch nicht von Jesus gehört haben, dass sie dadurch auch verändert werden, dass er euch verändert. Und ja, das möchte ich vor euch allen bekennen.
Ja, vielen Dank, Simon. Und wir haben auch die Sitte, jedem, der sich taufen lässt, noch einen Vers mitzugeben, der in diesem Fall dich hoffentlich auch weiter begleiten wird, einfach um dir einen Gedanken, einen Segen mitzugeben. Und dir wird es gewiss nicht schwerfallen, dir den zu merken. Ich weiß auch nicht, ob das abgesprochen war, aber der steht eben in Epheser 2, die Verse 4 bis 6, die du ja gerade eigentlich schon vorgelesen hast. Ich mach's trotzdem nochmal. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das wollen wir dir mitgeben, weil dir genau das wichtig ist und weil genau das an dir geschehen ist, dass die Liebe Gottes erfahren. Nachdem du erlebt hast, dass du in Gesetzlosigkeit und Übertretung tot warst, darfst du dich nun freuen, aus Gnade durch Christus errettet zu sein und einmal in die himmlischen Regionen mit Christus, also in den ewigen Himmel, zu kommen. Und dann darf jetzt die Jasmin nach vorne kommen.
Ui, nun denn? Also ja, wie schon Felix gesagt hat, ich bin Jasmin. Soweit in dem Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin, hat die Bibel keine Rolle gespielt. Der Vater auf dem Papier evangelisch, die Mutter auf dem Papier katholisch, eventuell ein paar Mal zur evangelischen Kinderstunde mitgekommen, wenn man bei den Großeltern war. Aber so von der Bibel gab's dann eher nichts dort. Und ja, dann später beim Konfirmationsunterricht kennen die aus der evangelischen, die soweit von der evangelischen Kirche kommen vielleicht. Ja, da hatten wir die Bibel von den ganzen Unterrichtseinheiten auch nur gut zweimal. Aber ja, im Prinzip nicht so, dass es mir was bedeutet hätte, sondern ich dachte mir zuerst, nettes Buch, mehr auch nicht. Also dachte ich, da war ich so um die 14 rum. Nun, ungefähr 4 Jahre später bin ich dann auf die PTA-Schule gekommen, also die Bernd-Lindorff-Schule in Aalen für pharmazeutisch-technische Assistenten unter anderem. Und ja, da durfte ich dann unter anderem einer Schwester im Herrn begegnen, die die Ergotherapie-Ausbildung macht und auch hier ist, der Mercedes. Und ja, nachdem wir uns dann ein paar Mal begegnet sind, sei es jetzt im Zug oder so in der Schule auf dem Schulflur, hatten wir dann ein Gespräch im Zug und daraufhin hat sie mich mal zu ihrem Bibelkreis eingeladen, wo noch eine weitere Schülerin von den Ergotherapeuten zu dem Zeitpunkt mit teilgenommen hat. Nun, dann war es so, dann nachdem wir hin und wieder dann am Bibel allesamt beim Bibelkreis waren, hat Mercedes mich dann gefragt, ob ich nicht mal mit zur Gemeinde kommen wollte. Nun, das war so Anfang 2022, im Februar, denke ich. Und dann bin ich mal mitgekommen. Und ja, dort gab's dann einen Bibelabend, den ich soweit toll fand. Aber was dann noch ein Erlebnis sein sollte, dass das Glaubensleben schon, ich würde schon fast sagen, begonnen hat, war, hui, dass es danach dem Bibelabend noch eine Gebetsgemeinschaft gab. Damals wegen Corona haben wir dann nicht an einem Tisch gebetet, sondern jeder ist nach vorne gekommen. Und ja, das Konzept von Gebet war mir durch den Bibelkreis nicht ganz unbekannt. Von dem her dachte ich mal, probiere ich es einfach, weil meine Eltern hatten an dem Tag Streit, als ich soweit noch vor der Schule. Und das war so eine Sache, wo mir schon klar war, die werden sich nicht vor nächster Woche vertragen haben. Also, es ist so. Von dem her dachte ich mir, probiere ich das mal im Gebet zu bringen, weil das Schlimmste, was passieren könnte, wäre halt, dass alles so läuft wie immer zwischen den beiden. Aber tatsächlich, ich hab gebetet und am selben Abend haben sich meine Eltern noch vertragen. Ich kam nach Hause und es war gut. Also höchst untypisch. Ja, jedenfalls war es so, du kannst jetzt nicht eine Person um Hilfe bitten und dann gleichzeitig sagen, es gibt sie nicht. Das geht nicht. Also da wurde mir dann klar, Gott muss es geben, sonst wäre das nicht so geworden. Und ja, dann sollte es tatsächlich noch einen Monat dauern. Und ja, aber in dem Monat habe ich dann soweit die Bibel, also mir soweit das Evangelium durchgelesen, soweit noch andere Bücher der Bibel gelesen. Und natürlich wurde mir dann das Evangelium nochmal soweit bewusst, dass Jesus wirklich für unsere Sünden gestorben ist, wieder auferstanden ist. Und ja, dass er wirklich alles für uns getragen hat, so dass wir jetzt wirklich zu Gott kommen können. Und ja, das war eine Veränderung. Also ungefähr einen Monat später habe ich mich dann bekehrt nach diesem einen Bibelabend. Und die Veränderungen in meinem Leben, die waren auch ganz klar ersichtlich. Unter anderem war ich damals gerne soweit in Konflikt verwickelt, kann man sagen. Also ich war relativ zynisch, von der Persönlichkeit würde ich sagen eher kalt. Und wenn sich jemand mit mir anlegen wollte, habe ich gerne nochmal Öl ins Feuer gegossen. Also vor einem Streit hatte ich keine Angst. Und wo ich mich dann in der Familie um alles, also ich wollte mich unbedingt immer durchsetzen, sei es soweit in der Familie, sei es in der Schule. Ja, und eben, und natürlich wollte ich auch eben alles selbst schaffen, bedeutet, wenn die Eltern mal Streit hatten und man wirklich so die Position hatte, dass man schlichten sollte, dann wollte ich das wirklich auch alles allein richten. Allerdings, als ich dann zum Glauben gekommen war, habe ich dann vieles davon auch ablegen dürfen. Einerseits aus guten Rat von Schwestern her und andererseits auch aufgrund der Tatsache, dass man, wenn man beten kann, eben mit den ganzen Sachen nicht alleine ist. So war zum Beispiel sich das um alles, um jeden Willen durchsetzen wollen. Das war dann nicht mehr da. Ich kann Sachen jetzt so nehmen, wie sie kommen. Und auch wenn ein Mitmensch was sagt, was mir nicht gefällt, ich streite mich jetzt nicht drum, sondern Es ist halt nicht mehr meine Sache, kann ich sagen. Und wenn doch noch was sein sollte, was mich wirklich so weit bedrückt, weiß ich kann jederzeit zum Herrn in Gebet kommen. Ich kann ihm alles bekennen, seien es meine Sünden, sei es so weit, was mir auf dem Herzen liegt. Und ja, ich kann's jetzt soweit nicht mehr genau sagen, was jetzt alles soweit in den Strophen ist, aber darum habe ich mich auch für das Lied Vergiss nicht zu danken entschieden, was später gespielt wird, weil das zeigt halt auch noch, ja, weil ich denke, wenn ihr es hört, werdet ihr es selbst hören, aber das beschreibt halt am besten, was ich in dieser Hinsicht fühle. Und ja, es gibt von meiner Seite aus nicht viel mehr zu sagen, außer dass ich wirklich froh bin, dass ich mich für den Weg entschieden habe, dass ich mich zum Herrn bekennen durfte und das sogar noch während ich jung bin, dass ich soweit manche Fehler, die andere machen, während sie jung sind, gar nicht mehr machen muss, sondern schon früher erkennen durfte. Ich verpasse nichts, wenn ich dem Herrn nachfolge und wenn ich lieber sonntags in Gottesdienst gehe, anstatt samstags abends zu feiern. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Danke fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank auch an dich, Jasmin. Das Lied werden wir nach dem letzten Zeugnis singen, genau. Da werdet ihr dann alle hoffentlich nochmal ganz besonders gut aufpassen, um mitzubekommen, was Jasmin gemeint hat. Und wir wollen auch dir einen Vers mitgeben als ein Segen, nämlich 1. Johannes 4, Vers 10. Dort steht, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Ja, das ist ja so ziemlich der Kern der Wahrheit, die auch du erkennen durftest, die dich mit Gott versöhnt hat. Und wir hoffen und wünschen dir, dass diese Wahrheit dich dein ganzes Leben begleiten und beschäftigen und bewegen, noch antreiben und beim Herrn halten wird. Gottes Segen. Ja, und dann darf ich nun zuletzt auch noch den Alexander nach vorne bitten.
Ja, ich möchte euch alle begrüßen. Ich freue mich, dass so viele heute den Weg hierher gefunden haben. Auch ganz viele Gesichter, die ich nicht kenne. Deshalb stelle ich mich nochmal ganz kurz vor. Ich bin der Alexander. Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und bin Vater von 3 Kindern, 3 Mädchen. Und meine Familie ist heute leider nicht mit dabei. Ja, trotz aller Anfechtungen im Vorfeld freue ich mich echt sehr, dass ich heute zur Ehre von unserem Herrn Jesus Christus hier vor euch stehen darf. Ja, und bezeuge darf, wie der Herr durch seine unendliche Gnade und seine Barmherzigkeit an mir gewirkt hat. Ja, dass ich durch sein Evangelium zum Glauben kommen durfte. Und wie Paulus so schrieb im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 26 bis 27, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Ja, als Säugling wurde ich katholisch getauft, wie so viele von mir. Aber habe ich deshalb an Gott geglaubt oder hatte ich das Gefühl, dass Gott an mir wirkt? Das kann ich heute ganz klar mit Nein beantworten. Ja, auch weitere Ereignisse wie klassische Religionsunterricht, Kommunion, Firmung, all das ließet mich nicht wirklich zum gläubigen Christ werden. In meiner Welt spielte Gott wirklich maximal an Weihnachten eine Rolle, wie bei so vielen aus Tradition. Und natürlich wegen der Geschenke, ganz wichtig, klar. Und ich habe an Dinge wie die Wissenschaft geglaubt, ich habe Dinge wie an der Urknall oder Evolution geglaubt. Und ja, Gott war theoretisch eigentlich nur eine Art erfundenes Wesen. Später dann in meinem Leben kam Gott langsam in mein Leben zurück und ich dachte dann an einen Einheitsgott, glaubte an was Übernatürliches. Ja, aber wie das so ist, geht man dann trotzdem den weltlichen Weg und den bin ich gegangen. Heute darf ich sagen, Heute darf ich euch von meinem Leben erzählen. Ein ganz kurzer Abschnitt in meiner Kindheit. Also ich bin der Jüngste unter zwei Halbgeschwistern. Es ist tatsächlich einsamer unter zwei wesentlich ältere Geschwister aufzuwachsen, wie man sich denkt. Was dazu geführt hat, dass ich mir in der Welt meine Freunde gesucht habe, die nicht immer wirklich gut für mich waren und ich hier auch wirklich viel dummes Zeug angestellt habe in meinem Leben. Ich darf heute aber auch hier euch von einem glücklichen Ereignis in meinem Leben erzählen, mit dem ich eigentlich viel lieber beginnen möchte, weil dieses ganze dumme Zeug einfach Vergangenheit ist. Und deswegen, das beste Ereignis in meinem weltlichen Leben war wohl, als ich 16 Jahre alt war, durfte ich meine heutige Frau Bettina kennenlernen. Ja, wir sind seither ein Paar, also 28 Jahre jetzt, sind auch schon seit 22 Jahren verheiratet und wie gerade gesagt, haben wir drei wundervolle Kinder miteinander. Ja, meine Töchter Lina, Anna und Frieda. Die Frieda war schon oft dabei, die kennen einige auch. Ja, aber es gab natürlich auch viele Schattenseiten in meinem Leben und so war ja mein Wandel, wie gesagt, nicht immer guter und wie ich aber heute sagen kann nochmal, hatte Gott wirklich keinen Platz in meinem Leben. So war mein ganzes Leben auf und ab, viele Ereignisse haben mich unglücklich gemacht. Heute weiß ich, dass ich der Grund dafür war, also ich alleine der Grund dafür war. Aber wer sucht eigentlich schon die Schuld bei sich selber? Ja, durch die Beziehung zu meiner Frau, die frühe Beziehung zu meiner Frau, durfte ich wohl vor Schlimmerem bewahrt werden. Sie hatte immer einen guten Einfluss auf mich und dann auch auf meinen Lebenswandel. Und dennoch waren meine Götter immer Geld, Heavy Metal, schnelle Autos. Und all das erschien mir immer wichtig, so getreu nach dem Motto. Mein Lebensmotto war, ja, man lebt da schließlich nur einmal und darum feiere die Feste, wie sie fallen. Wofür ich mich heute aber besonders schäme, ist die Tatsache, dass ich, trotz dass meine Frau das Beste war, was mir in meinem Leben passiert ist, also als in meinem weltlichen Leben, ja, ich sie einfach viel zu oft alleine gelassen habe, mich viel zu wenig um meine Familie gekümmert habe. Ich weiß heute, obwohl sie nicht da sind, dass ich ihr bestimmt sehr damit wehgetan habe und in der Hoffnung, dass sie vielleicht online dabei ist, ja, möchte ich mir auch von ganzem Herzen dafür nur entschuldigen. Diese Scheinwelt, in der ich gelebt habe, ist dann im Jahr 2009 zerbrochen. In der Weltwirtschaftskrise, die hereinbrach im Jahr 2009, hatte ich meine 2006 gegründete Firma verloren. Ich musste Insolvenzantrag stellen. Ich verlor alle meine Ersparnisse. Musste gerade stehen für Bürgschafter bei Banker und Lieferanten. Ja, ich hatte danach enorme Schulden und mir wurde in den schweren Zeiten klar, dass ich mich außer auf meine Familie und meine Eltern auf niemanden verlassen konnte. Selbst enge Freunde und Verwandte badeten sich teilweise in Schadenfreude. Die viele Sorgen, die Ereignisse aus dem Insolvenzverfahren, der Verlust von Geld und Ansehen, die Angst vor Bestrafung, das Lästern hinter meinem Rücken und all das machte mich wirklich innerlich sehr traurig. Und es war eigentlich nur noch Platz für Hass, Trauer und Dunkelheit in mir. 2008 hatte ich dieses Unternehmen gegründet, wo wir heute sein dürfen. Ja, und irgendwie wusste ich, dass meine Schulden zurückbezahlen muss. Ja, und diese Firma war scheinbar die einzige Lösung damals für mich. Heute weiß ich, dass dank Gottes barmherziger Gnade, harter Arbeit und Hilfe meiner Eltern und meiner Frau das Ganze gelingen durfte und das Unternehmen durfte wachsen. Ich konnte das Geld damit verdienen, was ich braucht habe, um die Schulden zu bezahlen. Aber mit dem Geld und mit dem Erfolg wuchs natürlich auch mein Hochmut und die Gier nach Reichtümer. Das alles kam sehr schnell wieder zurück. Ja, im Jahr 2018, das war dann unser erfolgreichstes Geschäftsjahr, das wir hier je hatten. Wir haben diese Gebäude gekauft, wo wir heute hier sitzen. Und nach außen gab ich mich immer gestresst, aber glücklich. Tief in mir aber war ich seit 2009, war immer nur dieser Hass und diese tiefe Traurigkeit zu spüren und es wurde in mir eigentlich immer dunkler. Gestresst von dem Umzug hier in diese Gebäude und auch Probleme mit meinem Geschäftspartner und auch mit damaligen Mitarbeitern, ließ es mich völlig der Fokus verlieren auf das Wesentliche. Ich habe in diesem Jahr unsere zwei größten Kunden verloren. Durch meine eigene Schuld eigentlich, weil ich es nicht bemerkt habe, dass gewisse Dinge in Schieflage waren. Und wenn man sich vorstellt, dass über 50% von so einem Unternehmensumsatz einfach wegbrechen, wuchs natürlich auf einmal wieder die Gefahr, das gleiche wie in 2009 nochmal zu erleben und nochmal durchmachen zu müssen. Ja, meiner Familie habe ich erzählt, dass der Firma nicht so gut geht, aber aus Scham habe ich nie ganz offen darüber gesprochen. Ich wollte niemanden beunruhigen, habe aber auch diese tiefe Trauer in mir alle gegenüber verschwiegen. Ja, der Hass und die Dunkelheit in mir haben meine Gedankenwelt eigentlich beherrscht. Aber mein Stolz und mein Hochmut haben mir verboten, Schwäche zu zeigen. Und ja, so habe ich mich immer wieder gefragt, warum tue ich mir das eigentlich an und warum muss eigentlich ich so viel Pech haben? Der beste und einfachste Weg damals erschien mir, alles in mich hineinzufressen. Essen und Alkohol waren scheinbar gute Gesellschafter. Und die habe ich damals auch dankend angenommen, wie man heute auch noch gut sehen kann. Ja, ab hier nahm dann die Dunkelheit wirklich richtig an Fahrt auf. Meine Gedanken wurden immer schlimmer. Ja, ich habe, der einzige Halt in dem Augenblick war wirklich nur meine Familie und meine Kinder, meine Frau. Bei ihnen fand ich immer die notwendige Liebe und Geborgenheit. Ich habe ein glückliches und harmonisches Familienleben gelebt und war doch dabei, all meinen Lebensmut zu verlieren. Ja, ich war einfach dieses Lebens müde und habe ich damals eine Sekunde an Gott gedacht, kann ich definitiv verneinen. Ja, Gott war in der Zeit scheinbar so fern wie niemals zuvor. Ja, ich habe mir gedacht, der Gott ist eh an allem schuld. Hunger, Mord, Krankheit, Krieg, all dieses Leid auf der Welt. Ja, er ist schuld schon alleine deshalb, weil er das alles zulässt, habe ich gedacht. Ja, wie also damals schon die Pharisäer unseren Herrn Jesus angeklagt haben und zum Tode verurteilen ließet, so erhob auch ich gegen unseren Herrn Anklage und habe ihn für mein Unglück verantwortlich gemacht. Im Oktober 2019, ungefähr eine Woche vor Allerheiligen, hatte ich keine Kraft mehr für Firma und auch keine Freude mehr in meinem Leben. Und ich habe am Abend das Haus verlassen, um meine dunkle Gedanken einfach freie Lauf zu lassen. Ich habe mich entschlossen, diese Gedanken in die Tat umzusetzen. Ich fuhr in eine kleine Kirche, katholische Kirche wohlgemerkt, St. Elisabeth, bei mir ganz in der Nähe von meinem Zuhause, weil ich wusste, dass das Altersheim dort nebendran, oder dass aufgrund des Altersheims nebendran, die Kapelle immer geöffnet hat. Also es ist ein kleiner Seiteingang und da kann man dann in die Kapelle reingehen, also für die Leute, wenn in Anführungszeichen jemand verstirbt, dass ihr dort eben trauern könntet. Ich kann euch heute nicht mehr genau sagen, warum ich genau dorthin gegangen bin, weil ich bin davor noch nie in meinem Leben in der Kirche gegangen, um zu beten oder um Rat bei Gott zu suchen oder so. Aber als ich in die Kapelle ging, war diese Trennwand zur Kirche, also zum eigentlichen Kirchenraum, weit geöffnet und es war natürlich mucksmäuschenstill und lediglich so ein paar Opferkerzen brandet und ich habe mich in eine von der hinteren Reihe gesetzt. Ja, dort in meine Gedanken versunken habe ich mit meinem Leben gehadert und ja, ich muss euch sagen, ich habe mich wie ein Versager gefühlt, aber nicht wegen meiner Frau oder meiner Kinder. Das war immer, diese Beziehung war immer in Ordnung für mich. Ja. Das war einfach, weil ich habe gedacht, ich habe immer alle Menschen enttäuscht und ich glaube, am allermeisten habe ich mich enttäuscht. Und er gibt schon gern zu, selber schuld an dem allem zu sein. In dem Augenblick war der Hochmut noch so hoch, dass ich wirklich den Gedanken gefasst habe, ja Gott, du hast an all meinem Unglück Schuld und ja, du hättest das auch verhindern können, Gott. Ich habe mich bedauert und habe gefragt, Gott, warum tust du mir das an? Warum mir? War ich denn so ein schlechter Mensch? Nein, dachte ich mir natürlich, weil ich war ja kein Mörder, Schwerverbrecher, habe auch keine große Straftat in meinem Leben zuvor begonnen, die zumindest nicht vor Gott oder vor der Gerichtsbarkeit gesühnt worden wäre. Ja, ich bin einfach in meinem Selbstmitleid dort versunken und ich habe dann plötzlich ein Geräusch vor mir gehört. Jetzt ist das ziemlich, ja, ungutes Gefühl, wenn du in so einer leeren Kirche sitzt und da auf einmal ein relativ lautes Geräusch ein paar Bänke vor dir hörst. Hab dann aber gedacht, das muss so ein typisches Gesangsbuch sein, das aus einer Vorderbank rausgefallen ist. Die Förderbänke haben ja oft so eine kleine Ablage und da kann dann schon auch mal was rausfallen. Und blieb dann zunächst sitzen, aber die Neugier in mir war einfach so groß, dass ich muss einfach aufstehen und gucken, was ist da rausgefallen oder was war das. Ja, ein paar Reihen vor mir am Gang direkt lag dann tatsächlich ein Buch auf dem Boden. Es war wie so ein Buch, halt auf dem Boden fällt. Geöffnet nach unten. Und ich habe das Buch aufgehoben. Ich sah dann schon von weitem, es ist kein typisches Gesangsbuch, es war rot, es war größer wie ein Gesangsbuch. Und ja, ich kann euch heute bezeugen, es war eine Bibel, die da am Boden lag. Ich bin also dorthin gegangen, habe diese Bibel aufgehoben, wie man so ein Buch vom Boden aufhebt, hatte meine Finger in diesem Buch und habe das Buch aufgeschlagen. Und ich möchte euch heute genau aus dem Grund aus diesem Buch auch vorlesen, und zwar genau diese Verse, die ich damals las. Das Buch Jesaja, Kapitel 55, Abvers 6. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ja, diese Verse haben mich völlig übermannt. Ich war völlig überfordert von der Situation und saß dort und mir wurde irgendwie sofort klar, ja, der Gottlose, der Übeltäter, das bin ich. Das ist nicht Gott, der an all dem Schuld hat, sondern ich bin an all dem Schuld. Ich saß da und fühlte mich aber auch geborgen auf einmal. Ich habe nämlich dieses Gefühl, diese dunklen Gedanken waren einfach verschwunden. Ja. Sie waren völlig weg. Ich saß da, ich war nach wie vor traurig, aber irgendwo auch geborgen. Mir wurde klar, dass alle meine vorhergehenden Gedanken falsch waren. Ja, ich war, wie gesagt, befreit, habe ein besonderes Gefühl von Geborgenheit bekommen und ich blieb dann völlig überwältigt noch eine gewisse Zeit dort sitzen. Bin dann nach Hause gefahren, habe nur überlegt, ob ich meine Frau aufwecken soll. Aber aus Scham und Angst davor, mich lächerlich zu machen, ging ich dann auch ins Bett und schlief einfach ein. Am nächsten Morgen habe ich mich dann ernsthaft gefragt, war das jetzt real? Habe ich das wirklich erlebt? War das nur geträumt? Aber auch dort waren einfach diese Gedanken weg. Diese böse Gedanken, die ich hatte, waren weg und mir war klar, es steht nur einem einzigen zu, Leben zu schenken oder Leben zu nehmen, und das ist unser Schöpfer, Gott alleine. Wenn ich heute über die vorhergehende Gedanke nachdenke, dann fällt mir ein Vers ein aus dem Jakobusbrief. In Jakobus 1, Vers 13 steht, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Mit den Versen wurde mir spätestens dort klar, ich muss mein Leben verändern. Aber wie verändert man eigentlich sein Leben? Ich war ja irgendwie Christ, zumindest war ich getauft, also ich dachte, dass das reicht. Ja. Ich wusste ein bisschen was von Jesus, ich wusste ein bisschen was von seiner Kreuzigung, ja, dass er mit seinem Tod für unsere Schuld bezahlt hat. Ja. Aber spätestens bei Ostern und Pfingsten war es dann schon vorbei. Was war eigentlich da genau? Und ja, warum bekommen wir eigentlich am Sonntag eine Hostie? Ja, all diese Fragen haben mich im Grunde genommen völlig überfordert und ich dachte mir in dem Augenblick, ja Mensch, ich habe doch diese Bibel in der Kirche gefunden und diese Verse haben mir so viel Trost gespendet. Also habe ich entschlossen, ich beginne damit, die Bibel zu lesen und sonntags dann in den katholischen Gottesdienst zu gehen. Das war die nächste Idee. Aber leider blieben mir im Gottesdienst all diese Fragen unbeantwortet. Und so war mir immer bewusster, dass ich meine Frage nicht im Gottesdienst erfüllt bekomme, sondern dass mir meine Frage in der Schrift beantwortet wird. Und spätestens, wo ich das erste Mal das Matthäus-Evangelium zum allerersten Mal ganz gelesen hatte, ja, blieb mir eure Stelle bis heute in Erinnerung. Und zwar in Kapitel 11, Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Mir wurde klar, dass mein Glaube schwach ist und dass ich im Gebet unserem Herrn Jesus viel näher bin als in jeder Kirche. Ich habe also begonnen, meine Gebete zu intensivieren. Ich habe die erste Gebetsanhörung ließ dann auch wirklich nicht lange auf sich warten, denn wie ich euch ja vorher erzählt hatte, war es hier in der Firma echt schwierig und 2019 hätte ganz böse enden können. Also betete ich natürlich darum, neue Kunden zu bekommen, mehr Umsatz zu machen, dass meine Mitarbeiter auch nicht entlassen muss und ich diese Mannschaft beieinander halten kann, die mir auch so ans Herz gewachsen war. Denn es verging wirklich nicht viel Zeit und wir haben tolle neue Kunden bekommen und haben diese Kunden auch bis heute noch. Und ja, zu dem Zeitpunkt und durch die ganzen Ereignisse und den Glauben an Gott bestätigt, ja, bin ich dann im Januar 2020 nochmal auf die Probe gestellt worden, als meine Cousine verstarb, ganz früh im Alter von 49 Jahren. Ja, ich bekam massive Zweifel, ob das alles richtig ist und warum Gott ein Mensch, der so für den Herrn Jesus gelebt hatte. Und ja, in ihrer evangelischen Gemeinde war sie sehr aktiv und da fragte ich mich natürlich, warum holt Gott so einen Mensch so früh zu sich? Aber ich wusste mir dieses Mal zu helfen. Denn in Johannes 3,15 steht, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und durch diese Aussage von unserem Herrn fand ich auf jeden Fall den notwendigen Trost, den ich brauchte, um meinen Glauben weiter zu verfolgen. Ja, ich war mir sicher, sie ist nicht einfach nur gestorben, sondern ich vertraue bis heute darauf, dass sie bei unserem geliebten Herrn Jesus sein darf. Ja, im Januar 2020 kam ja dann gleich der nächste Hammer hinterher. Der Corona-Wahnsinn begann und Ende März schickte uns die Bundesregierung dann in der erste Lockdown. Ja, während Corona kam ich dann tatsächlich über meine Kinder zu einer sehr unchristlichen Unterhaltungs-App namens TikTok. Dort gab es dann die Möglichkeit, gewisse Interessen zu hinterlegen oder gewisse Begrifflichkeiten zu hinterlegen. Meine Suchbegriffe waren zum Beispiel Jesus, Bibel und Christ. Und so wurden mir tatsächlich bevorzugt Videos ausgespielt von Christen aller Denominationen. Und es ergab sich natürlich ganz schnell viele Fragen und ich kommentierte oft fleißig unter den Videos und bekam oft auch gute Antworten auf meine Frage. Ich las weiter in der Bibel und ja, wurde immer skeptischer auch gegenüber der Landeskirche und begann immer mehr zu hinterfragen und zu prüfen, was die Leute auf TikTok erklärt hat, was die Kirche dazu sagt. Und ja, ich forschte immer mehr nach. Die Schrift war immer mein Beispiel. Und so durfte ich dann tatsächlich durch Gottes Gnade Ende 2020 auf eine Gruppe aus TikTok stoßen von bibeltreue Christen, die heute teilweise online dabei sind, was mich sehr freut. Ja, genau diese Christen waren es dann, die mich im Januar 2020 wirklich liebevoll in der Gruppe aufgenommen haben und mir durch das Wort die gesunde Lehre näher brachtet. Ja, und somit die wirklich wichtige Milch gabet, wie im Petrus zu lesen ist, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 2. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Ja, die Schrift wurde somit immer mehr Spiegel für mich und der Herr ließ mich erkennen, wie schlecht der gefallene Mensch eigentlich ist, einschließlich mir. Und ich durfte endlich erkennen, dass wenn ich all meine Sünde vor den Herrn bringe und bekenne, er treu und gerecht ist und er mir all meine Sünde vergibt. Dazu möchte ich euch noch zwei Verse aus der Bibel vorlesen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und in Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das alles schenkt unser Herr Jesus uns nur aus Glaube allein. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben solltet, steht in Römer 3. Und so wurde mir immer klarer, genau aus dem Grund hat Gott den Herrn Jesus zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glaube an sein Blut, um seiner Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, auch in Römer 3. Ja, ich durfte in dem Prozess endlich verstehen, warum es notwendig war, dass der Herr Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Jahrzehntelang war ich wie ein Blinder und verstand kein einziges Wort aus unserem Evangelium. Und auf einmal wurde mir so viele Dinge aufgeschlossen. Im Psalm 119 steht eigentlich auch die Antwort darauf. Im Vers 130 lesen wir: Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht. Ja, durch das Bibellesen durfte ich einfach erkennen und so brachte ich dann all meine Sünden vor unseren Herrn und danke auch unserem Herrn Jesus für seine Gnade. Ja, ich danke, dass ich ihn erkennen durfte und er mich zu einer neuen Schöpfung, ja sogar zu seinem Kind gemacht hat. Und darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und auch wenn ich noch viele Fehler habe und natürlich bei weitem nicht ohne Sünde bin, so bete ich doch zu unserem Herrn und Heiland, dass er weiter an mir wirkt und mich weiter wachsen lässt, sowohl in der Erkenntnis und Weisheit, ja, als auch in der Heiligung. Und ich will ihm nachfolgen bis an den Tag, an dem ich bei unserem Gott und Erlöser sein darf. Ja, und auch diese wundervolle Erkenntnis können wir lesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja, in so unglaublich kurzer Zeit durfte ich so viel Erkenntnis und Weisheit dann aufgrund der Gnade erfahren. Und die Kirche hatte tatsächlich mein ganzes Leben lang keine einzige Antwort für mich. Sogar ganz im Gegenteil. Durch die Ereignisse wurde sie immer abschreckender. Also diese ganze viele Katastrophen und Themen, die sich dort abspielen. Ja, Martin Luther hatte vor 500 Jahren völlig zu Recht gegen die Kirche und ihre Irrlehre rebelliert. Leider hat sie nichts draus gemacht und gelernt. Und noch viel trauriger heute finde ich, dass auch die evangelische Staatskirche immer weiter von der Schrift abweicht, sie sogar überholt bezeichnet, ja, und somit meilenweit von der Reformationslehre Luthers entfernt ist. Die logische Konsequenz lautet also für mich, die Kirche endgültig zu verlassen und auszutreten. Umso mehr freue ich mich, heute bei euch zu sein. Ja, geleitet durch damals meine beiden Internetbrüder, Matthias und Mike, und ihr Dringen, in eine örtliche Gemeinde zu gehen, weil ich natürlich in dem Schutz dieser anonymen Internetwelt auch zu Christi gefunden hatte, war das jetzt nicht der erste Gedanke damals. Ja, aber diese beiden Brüder haben mich tatsächlich wirklich dazu gedrängt, eine Ortsgemeinde zu suchen und haben mir dabei geholfen. Und so durfte ich diese Gemeinde finden. Und ich möchte den Bruder Mike aus Hamburg gerne zitieren. Ein Christ ohne eine Gemeinde ist ein kranker Christ. Und er hat definitiv recht. Und ich kann auch jedem Christ wirklich nur ans Herz legen, sich eine freie evangelische Gemeinde zu suchen, die die Lehre, das gesunde Wort von unserem Herr Jesus weitergibt. Ja, hier in der Gemeinde durfte ich so viele Predigten und Auslegungen vom gesunden Wort hören und daran wachsen. Ja, dafür möchte ich an der Stelle auch wirklich mal unsere Prediger, dem Felix und dem Stefan und dem Simon, dafür danken. Und ja, auch die Bibelstunde und der Rote Vater, den ich mit dem Uli Albold hauptsächlich durchgegangen bin, haben zu meinem heutigen Lehrverständnis so viel beigetragen. Nicht zu vergessen natürlich das Glaubensbekenntnis und viele weitere wundervolle Gespräche mit meinen Geschwistern und unsere beiden gesegneten Hirte Simon und Jürgen, ja, die von wirklich ganzem Herzen für diese Gemeinde brennen und sie bewahren. Und so bin ich dem Herrn dankbar, dass er mich hier zu euch geführt hat heute. Und ich danke dafür auch für eure Geschwisterliebe. Und es ist mir jetzt wirklich ein großes Bedürfnis mit euch, alle nachher am Laubachstausee der Aufforderung unseres Herrn Jesus Christus nachzukommen. Denn kurz vor seiner Himmelfahrt sprach Jesus zu seinen Jüngern, zu lesen, oder ich lese vor aus Matthäus 28 ab Vers 18b bis Vers 20. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Amen. So bezeuge ich vor euch und der Welt mein Glaube und meine Liebe zu unserem allmächtigen dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei alle Ehre in Ewigkeit. Amen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch dir, Alexander, dass du auch deine Geschichte mit uns geteilt hast. Du hast uns erzählt, dass es einige Verse gibt, die dich definitiv dein Leben lang begleiten werden. Wir haben ja, uns entschieden, dir noch einen anderen weiterzugeben, nämlich in Jeremia 31, Vers 3. Dort steht, von ferne her ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Auch du warst ferne von Gott, aber Gott ist dir von ferne erschienen, hat dir seine Liebe erwiesen, hat dich geliebt und dich deshalb zu sich gezogen aus lauter Gnade. Das durftest du erfahren, darüber freuen auch wir uns an diesem Tag mit dir. Vielen Dank. Ja, dann möchte ich noch beten und danach den Simon nach vorne bitten für die Predigt. Vater im Himmel, wir sind dankbar für drei Geschichten, von denen wir gehört haben. Drei Geschichten, die du geschrieben hast. Und drei Geschichten, die ja bis heute zu diesem Punkt gemündet sind, dass alle diese drei Personen dich kennenlernen dürften, dich als ihren Vater und Gott bekennen wollen, bezeugen können, dass du ihnen die Schuld vergeben hast und dass sie in der lebendigen Hoffnung leben, einmal in Ewigkeit bei dir zu sein. Und ich möchte dir nun die Predigt anbefehlen. Du hast in deinem Wort gesagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus Gottes Wort. Und so befehlen wir dir nun diese Verkündigung an, dass du dem Simon die Gnade gibst, in Vollmacht dein Wort weiterzugeben, dass es zu unseren Herzen spricht und dass dein Geist es verwendet, es ja, an allen Herzen anzuwenden, zu den Gewissen und Herzen zu sprechen. Und so befehle ich dir diese Zeit an. Amen.
Ja, ich möchte mich bedanken für die Zeugnisse, obwohl ihr mir schon davon erzählt habt, war es doch nochmal erneut wirklich beeindruckend. Ja, und hat auch mich angerührt, es nochmal zu hören, wie Gott in eurem Leben gewirkt hat. Und ja, ich denke, bei allen drei Zeugnissen ist erkennbar, dass ihr die Liebe Gottes wirklich ganz real erfahren habt. Ja, dass Gott für euch nicht irgendwie was Theologisches ist, was Angelerntes ist, sondern dass Gott wirklich eingegriffen hat in eurem Leben, dass ihr Gott wirklich kennenlernen durftet. Ja, ihr habt seine Liebe erfahren. Und von dem her sehen wir schon, wie wichtig es ist, das heute zu hören, uns darüber Gedanken zu machen, über seine Liebe. Aber manche würden vielleicht auch sagen, es gibt Wichtigeres. Ja, manche würden vielleicht sagen, es gibt Wichtigeres, als hier zu sitzen und sich Gedanken zu machen über Glaubensdinge. Ja, wenn man so die Schlagzeilen anschaut, dann bekommt man diesen Eindruck. Vorgestern habe ich gelesen in den Schlagzeilen, dass in Nürnberg ein Unfall passiert ist, weil Klimakleber einen Stau verursacht haben. Und dann wurde ein Sprecher gefragt, wie sie das verantworten können. Und die Antwort war, dass wir ein großes Problem haben. Und zwar ist der Klimawandel das wichtigste und drängendste Problem der Menschheit. Ja, das ist die Antwort gewesen. Und deswegen die Frage an euch, habt ihr eigentlich kein schlechtes Gewissen, hier zu sitzen? Ja, denn ihr musstet ja auch hierher fahren und da wurde viel CO2 ausgestoßen. Und wenn es wirklich stimmt, dass das wichtigste und drängendste Problem der Menschheit der Klimawandel ist, dann müssten wir uns jetzt wirklich hier hinterfragen. Das ist ja tatsächlich so. Nur die Bibel nennt da etwas ganz anderes, ist uns in euren Zeugnissen zum Ausdruck gekommen, dass nicht der Klimawandel das wichtigste und drängendste Problem der Menschheit ist, sondern ein ganz anderes Problem. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass ein Christ sich nicht um die Umwelt kümmern soll. Gott hat uns ja seine Schöpfung anvertraut und wir sollen diese Schöpfung bewahren und verantwortungsbewusst damit umgehen. Das ergibt sich aus der Liebe zu Gott, aus der Liebe zu seiner Schöpfung und zu seinen Geschöpfen. Aber die Art und Weise, wie der Mensch sich verhält, die Art und Weise, wie der Mensch sich benimmt, sowohl mit der Schöpfung als auch untereinander, wie wir es sehen an Kriegen, an Auseinandersetzungen, im Kleinen auch an Streit in Familien unter Menschen, die sich eigentlich gern haben, ist Folge eines anderen Grundproblems. Und dieses Grundproblem habt ihr alle betitelt, habt ihr alle benannt. Dieses Grundproblem ist die Sünde. Und die Bibel spricht uns ganz klar davon, dass die Sünde von Gott trennt. Ja, die Sünde bewirkt Trennung weil Gott ist ein heiliger Gott. Und eine Bibelstelle, die das sehr gut ausdrückt, ist Habakuk 1, Vers 13. Da heißt es, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Ja, hier sehen wir etwas über die Eigenschaft Gottes, nämlich Reinheit. Die Bibel sagt uns, Gott ist ein reiner Gott, ein heiliger Gott, ein Gott, der die Sünde nicht ansehen kann. Ein Gott, sagt uns die Bibel ganz klar, der Sünde hasst. Ja, warum hasst Gott Sünde? Weil Sünde ist per Definition das, was nicht Gottes Willen entspricht. Und somit richtet sich Sünde ja immer gegen Gott. Sünde ist das, was eben dem widerspricht, was er uns mitgeteilt hat in seinem Wort, was er uns geoffenbart hat durch die Bibel, das Wort Gottes. Und wir können das Wort Gottes, die Bibel, wie ein Liebesbrief Gottes an uns verstehen. Er teilt uns da seine Liebe mit. Er teilt uns aber auch seine Eigenschaften mit. Er teilt uns mit eben, wie heilig er ist, wie gerecht er ist. Und Heiligkeit Gottes und Gerechtigkeit Gottes erfordert eben auch die gerechte Strafe des Sünders und der Sünde. Das heißt, die Bibel spricht davon, dass Gott gerecht ist und dass Sünde bestraft wird und dass Gott der gerechte Richter ist, der nicht einfach beide Augen zudrückt und sagt, ist alles nicht so schlimm, ich ignoriere alle Sünden, kommt alle in den Himmel. Davon spricht die Bibel eben nicht, sondern so würde ein bestechlicher Richter handeln. Ja, wenn man dem nur genug Geld gibt, dann sagt er vielleicht, okay, du wirst freigesprochen, passt alles. Aber Gott ist ja nicht bestechlich, er ist ein gerechter Richter. Und Gottes Heiligkeit bedeutet auch, dass er einen sehr hohen Maßstab ansetzt. Ja, wenn wir die Bibel lesen und betrachten, dann sehen wir in der Bibel, es gibt viele Gebote, da sagt man sich gleich, das brauche ich erstmal gar nicht probieren, das schaffe ich niemals, das einzuhalten. Und ein Gebot, wenn wir heute auch von der Liebe Gottes sprechen, ist eben das Gebot der Liebe. Und ich denke, die meisten, vielleicht sogar alle, werden dieses Gebot schon mal gehört haben. Wir lesen davon im Matthäusevangelium. Ich schlage die Stelle auf. Matthäus 22. Vers 37, da sagt Jesus Folgendes. Und Jesus sprach zu ihm, also er wurde gefragt, welches ist das größte Gebot? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also wir sehen schon in diesem Gebot, und die Bibel hat ja weit mehr Gebote und Verbote, es gibt ja sehr viele Dinge, die wir darüber in der Bibel lesen, aber wenn wir schon dieses allein betrachten und sich jeder ernsthaft beurteilt und sich fragt, liebe ich Gott wirklich von ganzem Herzen? Liebe ich ihn mit ganzer Kraft, mit meinem ganzen Leben, mit allem, was ich bin, mit meinem ganzen Denken? Also ich persönlich muss sagen, nein. Also ich stehe nicht hier vorne als jemand, der zu euch sagt, ich erfülle es und jetzt schaut ihr mal nach, dass ihr es auch erfüllt, sondern ich muss von mir sagen, nein, ich erfülle das nicht. Und auch in der Vorbereitung, wo ich mir wieder über dieses Gebot Gedanken gemacht habe, muss ich einfach nur bekennen und beklagen, dass ich weit entfernt davon bin, dieses Gebot zu erfüllen. Und noch mehr ist es ja so, wenn man diese Verbindung zu Gott noch gar nicht hat. Einem Kind, dem du beibringst, du sollst Gott lieben, ja, das kann vielleicht schon irgendwie lernen, ja, Zuneigung Gott gegenüber zu zeigen. Ja, das kann zum Beispiel sagen, okay, ich soll Gott lieben, also lese ich die Bibel, also höre ich den Eltern zu, also gehorche ich meinen Eltern und so weiter und so fort. Das kann man ja alles lernen. Aber wahre Liebe zu Gott kommt letztendlich nur von ihm, muss er uns ins Herz legen. So wie es heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und an dieser Stelle stimmt auch das, was Simon gesagt hat, dass wir uns nicht selber aus dem Dreck, aus dem Schlamm rausziehen können. Also der Schlamm ist ja so ein Bild für Sünde und wir können uns jetzt nicht an den Haaren ergreifen, ja? Auch nicht, wenn wir viele Haare haben und uns da rausziehen und uns selber retten sozusagen und sagen, und jetzt führe ich ein heiliges Leben, jetzt ist alles gut. So funktioniert das nicht, sondern wir sind hier abhängig davon, dass Gott in unserem Leben wirkt, dass er eine Veränderung schenkt, dass er Erkenntnis schenkt. Und die erste Erkenntnis, die nötig ist, ist Erkenntnis der Sünde. Denn wir neigen dazu, und das kam auch sehr deutlich rüber, Alexander, das ist mehrmals gesagt, wir neigen dazu, uns in einem sehr guten Licht darzustellen. Ja, wir neigen dazu, unser Versagen nicht einzugestehen. Und wir denken von Natur aus besser von uns selbst, als wir tatsächlich sind. Und wenn etwas schief läuft, dann neigen wir auch dazu, andere dafür verantwortlich zu machen. Sei es Gott, sei es andere Menschen, sei es die Umstände. Aber das wirklich mal sagen, wir sind schuldig, da tun wir uns extrem schwer. Extrem schwer. Und deswegen ist das Erste, was Gott uns aufzeigen muss, dass wir anfangen, ihn zu erkennen und ihn zu lieben, Sündenerkenntnis. Und wenn wir uns bewusst sind, dass wir Vergebung bekommen, und auch da möchte ich nochmal drauf eingehen nachher, auch wenn wir Vergebung bekommen, ist es doch so, dass uns immer klarer wird, desto mehr wir die Heiligkeit Gottes erkennen, den Maßstab Gottes erkennen, die Reinheit Gottes erkennen, desto mehr wird uns bewusst, wie unrein und unheilig wir im Vergleich damit sind, mit diesem unendlich hohen Maßstab, mit diesem unendlich reinen Licht Gottes. So können wir vor Gott nicht bestehen. Wir passen einfach nicht zusammen. Durch diese Trennung von Gott sind wir mit Gott nicht kompatibel. Und die Frage ist, ja, die hat auch Jesus gestellt, wie können wir also Gott lieben? Und dazu möchte ich eine Stelle vorlesen aus dem Lukas-Evangelium. Lukas, Kapitel 7. Da lesen wir ab Vers 36, ich lese mal den Abschnitt vor. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er doch wissen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Das ist eine eindrückliche Geschichte. Und es zeigt auf, wie der Jesus Sünder liebt und Sünder annimmt. Und es wird deutlich, diese Frau hat aus Liebe zum Herrn gehandelt. Und diese Frau hat tatsächlich erfahren, dass ihre vielen Sünden ihr vergeben worden sind. Und der Jesus sagt, deswegen hat sie viel geliebt. Wie sieht es jetzt auch mit dem Menschen aus, wie diesem Pharisäer, mit einem Menschen, der sich als rechtschaffen betrachtet, sich als höflich betrachtet, als hilfsbereit, der ein Leben führt ohne irgendwelche groben Sünden, der zuvorkommend ist, der vielleicht sogar sich im sozialen Bereich engagiert, also So ein typischer Gutmensch. Ja? Wie sieht es mit so einem Menschen aus? Wird solch ein Mensch eine große Sündenerkenntnis haben oder eher nicht? Und wie sieht es mit so einer Frau aus, die eine Sünderin ist, als Sünderin bezeichnet wird und das allen bekannt war, wird sie eher überzeugt sein, dass sie eine Sünderin ist? Ja, das ist sicher der Fall. Trotzdem ist es so, dass wir auf Gottes Gnade angewiesen sind, dass er uns überführt von der Sünde. Und wenn jetzt von euch jemand hier dabei ist, entweder hier vor Ort und online, und von sich sagt, der Meinung ist, ich bin eigentlich gar nicht so schlimm, ich brauche eigentlich gar keine Errettung, gar keine Erlösung, weil ich schaff's auch so in den Himmel, dann täuschst du dich. Denn die Bibel sagt, dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlen. Sowohl der Gutmensch, ja, der wirklich höflich zuvorkommt, hilfsbereit ist, auch er ist ein Sünder, als auch wirklich der Schwerstverbrecher, der im Gefängnis sitzt. Ja. Alle haben gesündigt und alle verfehlen diesen heiligen Maßstab Gottes. Und nach Gottes Maßstab zu leben, heißt ja, entsprechend dem zu leben, was er uns geoffenbart hat. Mit aller Schwachheit, so wie Alexander es vorher gesagt hat, wie es bei den anderen zum Ausdruck kam, wie ich es sage, dass auch wenn man zum Glauben kommt, hat man noch alle möglichen Schwachheiten und Fehler und die Veränderung geschieht oft nur langsam. Es gibt gewisse Dinge, die verändern sich sofort, von einem Tag auf den anderen. Aber andere Sachen, die dauern sehr lang. Und das ist ein Prozess der Heiligung. Trotzdem ist es so, ja, dass auch dieser Prozess Gnade ist, dass wir auch da auf Gott hoffen müssen. Wenn also du sagst, okay, diese Gnade habe ich einfach nicht bekommen. Ja, ich habe noch kein Überführtwerden von Sünde erlebt. Was kann ich jetzt also tun? Ja, die Bibel sagt, dass wir Gott anrufen sollen, dass wir ihn suchen sollen, solange er zu finden ist. Und was du tun kannst, du kannst Gott anrufen, du kannst den Herrn Jesus anrufen und kannst sagen, zeige mir auf, wie ich bin und zeige mir deine Heiligkeit auf. Und was man auch tun kann, ist Gottes Wort lesen. Denn so war es bei vielen, die gläubig geworden sind. Sie sind überführt worden durch das Wort Gottes, haben erkannt, dass sie Sünder sind durch das Wort. Deswegen fang an zu lesen, fang an zu suchen, damit auch du eines Tages bezeugen kannst, wie die Täuflinge heute, was Christus für dich getan hat. Und genau auf diese Liebe möchte ich jetzt eingehen. Denn dass wir alle Sünder sind und dass wir Gericht verdient haben und dass die Bibel sogar von einem ewigen Gericht spricht, ist nur eine Seite der Medaille. Es ist aber nötig, das zu wissen, um die Liebe Gottes zu verstehen. Denn wenn ich nicht verstanden habe, dass ich Rettung brauche, dass ich diesen Rettergott nötig habe, dass ich Erlösung brauche, wie kann ich dann diese Erlösung wirklich ergreifen? Ich kann zwar theoretisch verstehen, Jesus ist für mich gestorben, alles schön und gut, aber ich brauche das persönlich. Ich brauche persönlich Sündenvergebung, weil ich gesündigt habe, weil ich gegen diesen Gott rebelliert habe und ein Leben geführt habe ohne diesen Gott. Gott zeigt uns eben seine Liebe im Evangelium. Und im Evangelium hat Gott uns bewiesen, dass er uns liebt. Und so ist natürlich dieser ganz bekannte Vers, den wir heute schon gehört haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieser Bibelvers zeigt uns diese Liebe Gottes. Wenn man die Kriege, die Nöte, die Hungersnöte, das Leid in dieser Welt anschaut, wenn man das alles betrachtet, könnte man tatsächlich denken, Gott ist diese Welt egal. Er hat diese Welt sich selbst überlassen und jetzt schlagen sich alle die Köpfe ein. Ja, das könnte man meinen. Ja, wo ist da der liebende Gott? Wo ist der liebende Gott, der es verhindern kann, dass Kinder sterben? Wo ist dieser liebende Gott, der Kriege verhindern kann, der Erdbeben verhindern kann, der allmächtig ist? Wo ist denn dieser Gott? Im Evangelium sehen wir aber, dass er tatsächlich diese Welt liebt. Ja, diese Welt ist tatsächlich gewissermaßen von Gott verlassen. Das ist durch den Sündenfall geschehen. Gleichzeitig ist es so, dass wir Menschen doch tatsächlich nicht von uns aus nach Gott fragen, nach Gott suchen. Es muss erstmal schlecht werden, es muss erstmal schlimm werden, dass überhaupt jemand anfängt zu fragen. Ja, ist es denn so, dass wir von ganzem Herzen seit unserer Kindheit an dieses große Anliegen haben, Gott zu lieben? Also bei mir war das sicher nicht der Fall. Und so fragen die Menschen auch nicht wirklich nach Gott. In der Not, ja, da kann Gott herhalten, aber wenn es einem gut geht, dann ist Gott sehr schnell vergessen. Gott hat trotzdem seine Liebe bewiesen im Evangelium. Und ich möchte da eine kleine Geschichte erzählen, die uns das ein bisschen aufzeigt. Und zwar wird vom Perserkönig Kyros erzählt, dass er auf einem seiner Eroberungszüge einen Fürsten mit Frau und Kindern gefangen nahm. Und als man sie vor Kyros brachte, fragte er den Fürsten: Was gibst du mir, wenn ich dir deine Freiheit zurückgebe? Dann sagte dieser Fürst: Die Hälfte meines Reiches. Und wenn ich dir deine Kinder freilasse? Mein ganzes Reich. Und was gibst du für die Freiheit deiner Frau? Mich selbst. Während Kyros gefiel diese Antwort so sehr, dass er die ganze Familie ohne Lösegeld freigelassen hat. Ja, dann waren sie auf der Heimreise und der Fürst fragte seine Frau, ob sie beobachtet hatte, was für ein edler und schöner Mann Kyros sei. Darauf erwiderte sie: Ich sah nur den, der bereit war, sich selbst als Lösegeld für meine Freiheit zu geben. Ja, sie hatte keine Augen für diesen Kyros, auch wenn er noch so edel aussah, sondern sie hat nur die Liebe ihres Mannes in dem Moment wahrgenommen und war davon erfasst und eingenommen. Und wie geht es uns, wenn wir diese Liebe betrachten? Die Liebe, dass Gott seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, dass Christus zu uns gekommen ist, dass er bereit war, für uns zu sterben. Sind wir auch so beeindruckt von dieser Liebe, dass es tatsächlich jemanden gibt, der bereit war, an unsere Stelle zu gehen, der bereit war, für uns zu sterben, der das wirklich getan hat? Ja, es gibt wirklich jemanden, der dich so sehr geliebt hat, dass er bereit war, für dich zu sterben. Das müssen wir uns mal vor Augen führen. Niemand kann sagen, niemand liebt mich und niemand hat mich jemals geliebt. Denn einer hat dich geliebt, nämlich Christus, der ans Kreuz gegangen ist, der für dich gestorben ist. Und die Bibel sagt uns tatsächlich, dass wir auf Christus schauen sollen. Ja, wir sollen schauen auf Christus, um gerettet zu werden. Und wir sollen schauen auf Christus, wenn wir schon gläubig sind und ihm nachfolgen. Davon spricht uns der Hebräerbrief, Hebräer 12, Vers 2. Ich lese ab Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lass uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lass uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich selbst zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Ja, wir sollen schauen auf Christus. Ihr sollt schauen auf Christus. Wir alle sollen das tun. Er war bereit, wie ich es gesagt habe, ans Kreuz zu gehen, wie es auch die Täuflinge bezeugt haben. Ja, er wurde ausgepeitscht für dich. Ihm wurde die Dornkrone aufgesetzt. Die Dornen, das waren lange Dornen, die sich tief in die Kopfhaut eingruben. Das tat er für dich. Ja, seine Hände wurden mit Nägeln durchschlagen und seine Füße, als er ans Kreuz genagelt wurde. Ja, er hat sein Blut für dich vergossen. Und wie ist das, wenn wir das betrachten? Lässt uns das kalt? Ist uns das egal? Sagen wir, interessiert mich nicht, dass jemand das wirklich für uns getan hat? Ja, wie er ausgerufen hat: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das rief er ja aus am Kreuz. Und das zeigt uns, dass er am Kreuz die Strafe getragen hat, die wir verdient haben. Gott hat ihn behandelt wie einen Verbrecher. Obwohl er selber nie eine Sünde getan hatte, wurde er wie ein Verbrecher behandelt und rief und tat dann diesen Ausruf. Denn Gott musste ihn auch so behandeln, weil er in dem Moment unsere Schuld und Sünde auf sich geladen hat. Weil er für unsere Schuld und Sünde starb, wurde er wie ein Verbrecher behandelt. Und so ist es wirklich so, dass jeder von uns es verdient hätte, dort zu hängen. Jeder von uns hätte Gericht verdient, Aber wenn wir darauf vertrauen, wenn wir daran glauben, dann dürfen wir wissen und sicher sein, der Herr Jesus hat unsere Stelle eingenommen. Er hing statt uns dort am Kreuz und starb stellvertretend für uns. Ja, diese Liebe hat er uns erwiesen, hat er euch erwiesen, hat er dir erwiesen. Und es war sogar so, als er verspottet worden ist, als er verachtet worden ist, hat er gebetet. Er hat gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat also diesen Hass, der ihm entgegengeschlagen ist, dass alle ihn abgelehnt haben, dass sogar seine Freunde ihn verlassen haben, diesen Hass hat er beantwortet mit Liebe, mit dem Ruf um Vergebung. Und am Ende, als er gestorben ist, bevor er starb, rief er aus, es ist vollbracht. Und was bedeutet das, es ist vollbracht? Es war so, dass im Altertum damals, wenn eine Rechnung beglichen war, dann wurde dieser Spruch drunter geschrieben. Dann wurde drunter geschrieben, es ist vollbracht. Was bedeutet, diese Rechnung ist bezahlt. Und so rief er aus, es ist vollbracht, weil er wusste, er hat jetzt bezahlt für unsere Schuld und Sünde. Er hat die Sündenschuld bezahlt. Es ist vollbracht. Und deswegen dürfen wir, wenn wir an dieses Evangelium glauben, wissen, dass all unsere Schuld vergeben ist, dass wir gereinigt sind durch das Blut Jesu Christi. Denn wir hatten ja gehört, Johannes 3, Vers 16, dass wir durch den Glauben gerettet werden und nicht durch Werke, allein durch Glauben. Das hat auch diese Stelle von Simon sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Epheser 2, dass wir aus Gnade gerettet werden durch den Glauben und das nicht aus uns. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn selbst unsere besten Werke sind noch mit Sünde behaftet. Wir könnten nichts tun, um uns vor Gott die Errettung zu verdienen. Wir können sie nur mit einem gläubigen Herzen annehmen. Und tatsächlich ist es so, dass sowohl die Taufe als auch die Predigt des Evangeliums eine Aufforderung beinhaltet. Es ist nicht nur rein ein Bekenntnis, ich habe Vergebung erfahren, ja, mir geht es jetzt besser, alles schön und gut, ja, wo man dann sagen kann, wenn dir das Evangelium hilft, dann ist das schön, ja, ich habe meinen eigenen Glauben, ich habe meinen eigenen Weg, ich brauche das nicht. Die Bibel sagt uns tatsächlich, dass wenn das Evangelium verkündigt wird, dass das gleichzeitig eine Aufforderung zur Buße ist an diejenigen, die noch nicht zum Glauben gekommen sind. Und so steht das in 2. Korinther. Kapitel 5, ab Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, Jesus nachzufolgen, das tut man nicht deswegen, weil man sich dadurch ein besseres Leben erhofft. Ein besseres Leben sind Nebenprodukte der Nachfolge, kann man sagen. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, sein Kreuz auf sich zu nehmen und durch viele Versuchungen ins Reich Gottes einzugehen. Es ist nicht so, dass alles leicht wird, wenn man dem Herrn nachfolgt, sondern der Herr Jesus sagt, dass wir das Joch auf uns nehmen sollen. Er sagt aber auch, mein Joch ist leicht und mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, weil er selbst zu tragen hilft, und das hat ja auch Simon bezeugt, wie er das mehr und mehr erfahren durfte, dass der Herr Jesus tragen hilft, dass der Herr Jesus in der Nachfolge selbst derjenige ist, der die Herrschaft über das Leben haben möchte und die Kraft gibt für das, was nötig ist. Und auch das gehört zur Souveränität Gottes. Es bedeutet, dass Gott, weil er der souveräne Herrscher ist, weil er unser Schöpfer ist, weil er der König des Universums ist, es bedeutet, dass er ein Anrecht hat auf unser Leben. Auf jedes einzelne Leben hat er ein Anrecht. Er ist nämlich souverän. Wir haben hier gehört, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das möchte ich auch euch mitgeben, jedem Einzelnen, dir mitgeben, der du noch nicht an Christus glaubst, der du noch nicht ihm nachfolgst. Lass dich versöhnen mit Gott, ehe es zu spät ist. Und um das aufzuzeigen, dass es ein zu spät gibt, möchte ich eine Geschichte aufzeigen, die ja eindrücklich ist, die aber ja von Gottes Sicht aus ein Happy End hatte. Am 10. September 2001 befand sich der Evangelist Bill Fay nach einem Vortrag im Staat Washington in einer Maschine der American Airlines auf dem Rückflug nach Hause. Von seinem Platz aus beobachtete er eine Stewardess, die versuchte, mit einer Weinflasche einen Block Eis in kleinere Stücke zu zertrümmern. Da Fay befürchtete, das nicht ungefährliche Unterfangen könnte mit einer Verletzung enden, erhob er sich von seinem Sitz, um der Stewardess seine Sorge mitzuteilen. Die Frau war gerührt, dass sich ein Fremder Gedanken über ihr Wohlbefinden machte. Es ergab sich ein Gespräch, bei dem Fay der Stewardess ein evangelistisches Traktat übergeben konnte. Kurze Zeit später trat sie an Fays Platz und fragte, das ist nun schon das 6. Mal, dass ich eine solche Schrift erhalte. Was möchte Gott von mir? Ihr Leben, antwortete Bill Fay. Wenige Minuten danach übergab sie im Gebet ihr Leben Jesus Christus und nahm ihn im Glauben als ihren persönlichen Herrn und Erlöser an. Am nächsten Tag wurde diese Maschine der American Airlines durch Terroristenhand als erste von zweien in eine der Zwillingstürme des World Trade Centers gelenkt. Auf der Liste der Toten fand sich der Name der Stewardess. Am Dienstag, dem 11. September, nur Stunden nach ihrer Umkehr zu Gott, war sie eingetreten in die ewige Herrlichkeit ihres Erlösers. Niemand weiß, was der nächste Tag bringen wird. Das lernen wir von dieser Geschichte. Ja, wir lernen von dieser Geschichte, dass wenn Gott ruft, ja, wenn das Evangelium verkündigt wird und wenn ein Mensch konfrontiert wird mit dem Evangelium, dann ist der Moment, darauf zu reagieren. Dann ist der Tag des Heils. Dann ist der Moment, das Evangelium anzunehmen im Glauben. Das soll man nicht auf die lange Bank schieben. Und ich spreche jetzt auch zu den Jüngeren, die vielleicht wie Simon in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen sind. Er schiebt es nicht auf die lange Bank. Ihr hört das Evangelium vielleicht Tag für Tag, Woche für Woche und sagt euch, ich bin noch jung, ich habe noch viel Zeit, um umzukehren. Die lange Bank kann aber zur ewigen Bank werden. Deswegen schiebt es nicht auf, sondern kommt zu Christus, da ihr das Evangelium, ja, oder wenn ihr es verstanden habt, dann kommt zu ihm und wenn nicht, dann bittet ihn um Erkenntnis. Ja, somit ist die Taufe ein wunderbares Zeugnis. Ein Zeugnis, dass Christus das Leben verändert hat. Dass Christus das Leben neu gemacht hat und dass ihr jetzt in einem neuen Leben wandelt. Und Jasmin, du hast erzählt, dass Gott Gebet erhört. Du hast so wirklich Gott in deinem Leben erfahren und hast aber was viel Größeres dann noch erfahren. Nämlich die Errettung durch den Herrn Jesus, was eine viel größere Gebetserhörung am Ende auch darstellt. Du hast erfahren, dass Gott ein liebender Vater ist. Du durftest diese Liebe erfahren. Und das wünsche ich dir, dass du weiter in dieser Liebe wandeln darfst und die immer mehr ergreifen kannst. Und das wünsche ich uns allen. Denn wir alle kommen da doch viel zu kurz. Simon, du hast erzählt von der Souveränität Gottes. Ja, du hast erfahren, dass Gott ein bewahrender Vater ist. Weil er souverän ist, kann er bewahren, kann er beschützen, kann er durchtragen. Und das wünsche ich dir und euch allen, dass ihr diese Bewahrung weiter erfahren dürft. Und ich vertraue auch, weil die Verheißungen Gottes uns das sagen, dass er das tun wird. Alexander, Gott ist ein Retter in der Not. Auch das hast du bezeugt. Er hat dich in der Not gerettet. Und auch du durftest dann aber eine viel größere Errettung erfahren, als du eigentlich gesucht hast oder dir vorgestellt hast. Ja, du hast ihn als Retter Gott kennengelernt. Und auch das wünsche ich dir, dass du ihn weiter in Nöten, in Sorgen, als solch einen ja, rettenden Vater, einen rettenden Gott erleben und erfahren darfst. Ja, ihr dürft heute Christus bezeugen. Ja, und es freut mich sehr, dass ihr diesen Schritt tut, trotz allen Anfechtungen, trotz allen Nöten, dass ihr bereit seid, das zu tun, ja, ihn zu bezeugen vor der unsichtbaren und vor der sichtbaren Welt. Und ja, ich möchte abschließen und das auch euch wünschen, diesen Vers, dass der in eurem Leben wirklich Realität sein darf. Und zwar aus dem Galaterbrief, Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja, diese Liebe durftet ihr erfahren. Der Sohn Gottes hat uns geliebt. Er hat sich für uns hingegeben. Wir müssen nicht an der Liebe Gottes zweifeln. Wir wissen, er war sogar bereit, selbst zu sterben, sich selbst hinzugeben. Er hat das freiwillig getan. Er hätte das verhindern können in seiner Allmacht, aber er hat es. Er wollte diesen Weg ja gehen. Und dass ihr dieses Leben lebt, das Leben, das Christus euch schenkt, das wünsche ich euch, dass ihr ja, erfahren darf, dass es wahr ist, was Jesus gesagt hat. Ich bin gekommen, ja, damit sie das Leben haben und damit sie volle Genüge haben, damit sie das Leben im Überfluss haben. Und dass der Herr gesagt hat, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Amen.
Ja, vielen Dank, Simon, für die Botschaft. Ich möchte nur noch beten, ihr könnt dieses Mal sitzen bleiben. Und danach, wie gesagt, werden wir noch einen Liedvortrag hören. Großer Gott, noch einmal möchte ich zu dir sprechen, dir danken auch für diese Worte, für deine Liebe, für diese Liebe, die du jedem von uns entgegenbringst. Und Herr, ich möchte nochmal dich bitten um das Wirken deines Geistes, dass jeder, der sich schon zu dieser Liebe bekennt, das zu glauben, dass er wirklich dieser Aufforderung nachkommt, darauf zu schauen, dass du das doch mit deinem Geist auf alle Herzen legst, um von dieser Liebe berührt zu sein und aufgrund dessen dir wirklich das ganze Leben hinzugeben und dir nachzufolgen. Und eben nochmal für jedes Herz, das dir noch nicht ergeben ist und noch nicht geöffnet, bitte ich auch, durch deinen Geist zu wirken, bis es der Fall ist, dass jeder in naher Zukunft auch bekennen kann, was diese drei heute bekennen wollen. Ich bitte dich um Segen für den restlichen Tag, deine Leitung und ja, deine Gnade. Amen.